Im Kopf steht die ganze Zeit, nein, ist es jetzt, ist es nicht, ist es jetzt, ist es nicht. Ja? Du gehst die ganze Zeit irre damit. Bei mir gab es damals keine Verneinungsphase. Also ich habe nicht gesagt, das kann ja jetzt nicht sein, bei mir, wieso denn ich? Ja, das gab es bei mir zu keinem Zeitpunkt, interessanterweise. Ich wusste tatsächlich eine Frage nicht zu beantworten und das war, wie sage ich es meinen Kindern? Information schafft Sicherheit. Ich habe mir erlaubt, für 3 Tage über das Sterben nachzudenken. Du wirst mit seiner Diagnose bei deinen Eltern sofort wieder das kleine Kind, um die sie sich sorgen. Ja. Ich meine, ich war 45, ja. Da hast du deinem Papa und deiner Mama ein anderes Verhältnis. Ja. Ich habe es einfach irgendwie für mich intern entschieden, es eben nicht zu verbergen. Es war das Schreien des Lebens, so geht's nicht mehr weiter. Ich weiß eben von mir heute, ich bin ein achtsamer, ein respektvoller Mensch. Ja. Mir ist der Mensch immer wichtiger als alles rundherum. Veränderung braucht Zeit.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Manchmal spürt man, dass etwas nicht mehr passt. Vielleicht ist es nur ein diffuses Gefühl oder eine vage Unzufriedenheit, aber die eigene Stimme, das innere Feuer, scheint eben verloren gegangen zu sein. Und manchmal grätscht dann auch so ein drastischer Wendepunkt wie eine Krebserkrankung hinein, um dann letztendlich Klarheit zu bekommen. So wie bei Wolfgang. Seine Diagnose hat ihn dazu gebracht, sein Leben komplett neu zu hinterfragen. Was will ich wirklich? Wer bin ich, wenn ich alle äußeren Erwartungen abstreife? Ich habe ihn vor einem Jahr für diesen Podcast interviewt. Ein paar Ausschnitte daraus hast du bereits in früheren Folgen gehört. Heute bekommst du das ganze Gespräch und es lohnt sich, dran zu bleiben. Wolfgang spricht darüber, warum Wissen Unsicherheit beseitigt, wie offene und ehrliche Kommunikation das eigene Leben verändert und wie wichtig Durchhaltevermögen und Geduld für ihn sind. Bevor wir einsteigen, noch etwas. Ein riesengroßes Dankeschön an Manfred, Rudolf, Gerhard, Tobias, August, Hanna, Martin, Michael, Carola, Stefan und Wolfgang. Ihr seid nicht nur HörerInnen dieses Podcasts, sondern unterstützt diesen Podcast aktiv mit eurer Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ab jetzt werde ich zu Beginn jeder Folge die neuen Mitglieder begrüßen. Die Idee habe ich mir übrigens bei einer österreichischen Podcastgröße abgeschaut. Danke, Andreas Sator. Aber jetzt zu Wolfgang. Ein Gespräch über Veränderung, Mut und, so wie er selbst sagt, den unverbogenen Weg zu sich selbst.
Hallo Wolfgang.
Servus, grüß dich.
Wenn du deine aktuelle Situation in deinem Leben, wo du jetzt gerade stehst, 3 Begriffe zuordnen müsstest, welche 3 Begriffe sind das?
Zufriedenheit, Möglichkeiten und Liebe.
Spannend. Wieso bist du zufrieden?
Es ist mir in den letzten Jahren ganz gut gelungen, auf das zu kommen, wer ich eigentlich bin. Ich sage immer der unverbogene Wolfgang. Mir ist das wichtig, weil ich glaube daran, dass wir alle mit irgendwelchen Vorbehalten, Glaubenssätzen oder sonstigen Zeugs aufwachsen und das uns aber unterbewusst verbiegt, ja, dass wir Dinge nacheifern, die vielleicht wir zwar wo gesehen haben, aber die eigentlich nicht zu uns passen, die nicht zu mir passen, ja. Und ich habe das ganz gut aufarbeiten können und es fühlt sich einfach viel besser an, viel erfüllender an, wenn du an dem dran bist, wo du eigentlich dran sein wolltest, ja. Und das macht mich zufrieden.
Wie bist du drauf gekommen?
Also im Wesentlichen hat meine Krebskrankheit dazu beigetragen. Die ist 2017 passiert, die Diagnose. Eine klassische Zufallsdiagnose. War wegen Tinnitus beim Arzt und der hat gesagt, ja, müssen wir halt schallen. Dann haben die am rechten Kieferast geschallt und dann eine so typische Raumforderung festgestellt. Hat man initial als eine Halszyste diagnostiziert. Man hat gesagt, ja, operiert man raus und dann ist gut. Und das hat man auch gemacht. Und wie bei jeder Operation gibt's ja nachher Histologie. Und als ich dann 10 Tage später so etwa im Krankenhaus war, es war August 2017.
Zur Besprechung?
Ja, genau, zur Besprechung, Naht entfernen, hat man dann alles gemacht und eine Ärztin Platz genommen, die ich noch nie gesehen habe. Die hat sich als Oberärztin vorgestellt dort und die hat gesagt, Herr Bosch, ich mache es kurz, sie haben Krebs. Da hat man in der Histologie Krebszellen gefunden, in dem, was man da herausgenommen hat. Also es war keine Halszyste, es war etwas anderes. Ja. Und ja, der Moment war dann, also ich kann dir nicht sagen, ob ich dann 30 oder 300 Sekunden nicht da war. Mhm. Es war nur so, es zieht mir jemand einfach den Bierdeckel, den Boden unter den Füßen weg. Ja. Und dann war ich dann irgendwann wieder da und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und mit dem hat ein Prozess begonnen, dass ich mich sehr viel mit mir beschäftige. Der Höhepunkt war sicherlich dann, also ich habe dann Chemotherapie und Bestrahlung bekommen. Das war dann so ab Oktober 2017. Und das Spannende dort war dann, es war aber vorhersehbar, oder meine Ärzte haben es mir auch gesagt, es kann passieren, dass ich irgendwann nicht mehr schlucken kann. Weil die Bestrahlung einfach den Hals so kaputt, das habe ich unterschlagen, es war Zungengrundkrebs. Mhm. Also und da bist am Hals, wirst bestrahlt und das führt dazu, dass du dann, also im Fachkreis heißt das Mukositis bekommst, das ist nichts anderes als lauter offene Wundestellen im Hals und dann kannst du irgendwann nicht mehr schlucken. Also weder Speichel, noch Essen, noch Trinken. Und das habe ich halt versucht, irgendwie zu meistern, ein bisschen in den Schmerz hinein zu trinken, zu essen. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann hat die Ärztin eines Tages gesagt, ich lasse sie nicht mehr haben. Und dann bin ich dort in dem Krankenhaus gewesen. Ich war so ein bisschen in einem Versuchsprojekt auch drinnen.
Okay. Und Versuchskaninchen.
Ja, genau. Ich gebe mich für sowas gerne her. Ja. Vielleicht sind die Krebsumstände ein bisschen komisch gewesen dafür, aber ich habe da gesagt, da mache ich mit.
Gibt sicher Besseres.
Ja, stimmt. Ja. Und das Spannende war, ich habe damals ein Einzelzimmer bekommen. Und wunderschönes Einzelzimmer, hochmodern, alles hergerichtet, wirklich fein, Lederbank drinnen. Und ich mir dachte, ja super, hey, Einzelzimmer, geht mir keinen am Keks, ich gehe keinen am Keks und in ein paar Tagen bin ich wieder raus. Diese Erfahrung hatte ich schon damals ein paar Mal gemacht. Ja, und dann habe ich halt festgestellt, es ist nichts mit heimgehen. Ich war in der Summe 5 Wochen drinnen. Und durch die Chemotherapie bist halt, ist halt einfach nur übel die ganze Zeit. Ja. Es gibt gute Medikamentation dagegen, aber die ist halt einfach schlichtweg übel. Die Bestrahlung macht unsagbar müde. Ja. Das heißt, du bewegst dich nicht viel. Und das wirklich Spannende ist, ich kam damals schon aus dem Digitalbereich. Ja. Bin sehr viel im E-Commerce, Digitalmarketing unterwegs. Beruflich, ich habe nur eine eigene Firma, ja, parallel. Es gab dort keinen Internetempfang in dem Zimmer. Ja. Das war in einem Winkel drinnen. Ja. Bedampfte Fans, das war einfach, wenn da vielleicht, weiß ich nicht, 2, 3 WhatsApp am Tag durchkommen sind, dann war's das auch schon.
Kannst du glauben.
Jetzt gehst aber auch nirgends hin, um Internetempfang haben zu wollen. Ja. Ich war froh, wenn ich es im zimmerinternen WC, wenn ich es bis dorthin geschafft habe. Ja. Also ich war ordentlich gezeichnet. Ich habe auch so etwa ein Drittel meines Körpergewichts verloren damals. Und ja, damit blieb eigentlich nur mehr über ich. Also ich bin besucht worden, ja. Und das war sehr, sehr spannend. In der Woche 2, glaube ich, war meine Frau dann damals da, die mich wirklich einzigartig gut unterstützt hat. Die ist auf meinem Bett gesessen und sagt, du Wolfgang, was tust denn eigentlich, wenn das funktioniert mit dieser Chemo und Bestrahlung? Was machst denn dann mit deinem Leben? Und ich bin da drinnen gelegen, war 45 damals. Und ich wollte eigentlich Karriere schreien. Das war das, was ich vorher gemacht habe, wonach ich mich vorher gerichtet habe. Und dann liege ich da drinnen und es kommt nicht raus. Es kommt nichts raus. Und dann sage ich zu meiner Frau, du, ich weiß es nicht. Und sie sagt dann so ganz lapidar, ja, dann war das gar kein schlechter Zeitpunkt, da jetzt darüber nachzudenken. Und das war diese 5 Wochen Krankenhaus, also natürlich im Nachhinein schaut sich immer alles einfacher an und lässt sich einfacher erklären, aber im Nachhinein war das die kostbarste Zeit, weil da sind die Fragen entstanden, die ich mir dann in den Tagen, Wochen, Monaten und Jahren danach beantwortet habe.
So wie du es jetzt erzählst, hört sich das ziemlich nach Zäsur an, weil du auch gesagt hast, du warst alleine und dann mit diesen Gedanken, wie hat sich das für dich angefühlt?
Ein interessanter Gedanke, auch eine interessante Formulierung, Zäsur. Ja, aber du hast recht, es war das Schreien des Lebens, so geht's nicht mehr weiter. Ja, also im Sinne von, du bist falsch abgebogen. Ich wollte immer Karriere machen. Ja, das war schon von klein auf, also klein auf als Berufstätiger. Nein, eigentlich als klein auf. Ich glaube, man könnte meine beiden Schwestern, die Barbara und die Marianne, fragen. Ich habe wahrscheinlich auch damals schon immer den Chef gespielt. Ja, und den raushängen lassen. Das wollte ich halt unbedingt machen. Ja. Und das ist mir auch geglückt. Ja. Ich habe da lang darauf hingearbeitet und ich war dann Vertriebsleiter für und Marketingleiter für Unternehmen, ein großes Finanzunternehmen. Aber irgendwie, ich habe dort gerackert, aber ich habe mich nicht angekommen gefühlt, ja, in mir. Mhm. Ja. Das war alles super, das war alles cool dort. Ja.
Weil es nicht das war, was du wirklich machen wolltest?
Ja, ich dachte auch, dass das ist, was ich machen wollte. Ich wollte Menschen führen. Mhm. Ja, das war das. Die Menschen begleiten, vielleicht damals sicherlich damals auch noch so ein bisschen ansagen wollen. Ja, so. Da hat's auch noch ordentlich viel Portion Ego gehabt. Und ja, aber letztlich habe ich festgestellt, das ist es nicht. Ja, also ich habe das erreicht, ja, ich habe dann ich bin dort angekommen, ja, aber eben tatsächlich in meiner Aufgabe eben nicht, ja. Und in dieser Zeit im Krankenhaus, in dieser Reflexion, ja, habe ich halt feststellen dürfen, ich führe gern Menschen. Ich führe sie wahnsinnig gerne, aber in einem anderen Kontext, nämlich dass ich Menschen gerne inspiriere. Führung in Unternehmen hat oft was mit, also da kommt das auch schon mit, ja, aber da kommt halt auch ganz viel Controlling-Arbeit mit, Excel-Sheet-Reports. Ja.
Typische Verwaltung.
Ja, genau. Und das ist auch erforderlich in einem Unternehmenskontext, aber das ist nicht dort, wo ich meine, also eine Reifeprüfung würde ich drauf nicht schreiben wollen. Ja. Und dann habe ich eben festgestellt, ich habe Führen für mich falsch ausgelegt, ja, und habe dann eben für mich erkennen dürfen, es ist vielmehr das Inspirieren. Und es gab auch noch eine zweite wesentliche Erkenntnis im Krankenhaus damals, und das ist das Thema Reden. Wer wenige Minuten mit mir verbringt, wird schnell feststellen, der redet gern, ja. Und ich mache das wirklich gerne, leidenschaftlich gerne. Ich zeichne gerne Bilder in den Köpfen der Menschen, mache Unvorstelles vorstellbar. Ja. Und ich habe aber Zeit meines Lebens halt immer wieder gehört, Wolfgang, red nicht so viel. Ja. Gut gemeinte Ratschläge von den Menschen, es waren wichtige Menschen.
Wer hat das gesagt?
Naja, das waren Eltern, Verwandte, Lehrer, alle möglichen Leute und auch im Beruf. Ja. Also ich habe immer vertriebsnahe Rolle gehabt, ja, führungsnahe Rolle. Und ja, da haben wir halt Kollegen dann gespiegelt, ja, red nicht so viel, ja, lass die anderen reden. Das war wahrscheinlich das Gemeinte. Denn was ich aber daraus gebaut habe, ist eine Schwäche. Also ich habe das dann für mich als eine Schwäche wahrgenommen und es versucht so zu behandeln. Ja. Also ganz simpel, es zu unterdrücken, nicht zu reden. Aber sag an hibbeligen Menschen, er soll stillstehen. Ja. Oder sag jedem einem Plappermaul wie mir, es soll leise sein.
Ist ja unmöglich.
Ja, also die erarbeiten sich alle, ja, und ich auch, irgendwelche Methoden, Prinzipien, dass das klappt. Aber am Ende des Tages, ja, kommt's irgendwo raus, ja. Es geht nicht anders, ja. Und das ist eben dann bei mir auch passiert, ja. Ich durfte dann für mich im Krankenhaus die Erkenntnis haben. Und das ist das Bemerkenswerte und das ist sicherlich auch eins jener Mittel, das mich am stärksten geprägt hat und ich bis heute mittrage, ja. Wenn etwas eine Schwäche ist, dann kann es auch gleichzeitig eine Stärke sein. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Wenn du so ein Plappermaul wie mich auf eine Bühne stellst und sagst, begeister die Menschen, erzähl von dir, erzähl von deinen Methoden, wie du es geschafft hast, dann kann man damit sogar Geld verdienen. Keynote Speaker wäre so eine Möglichkeit, Berater wäre so eine Möglichkeit. Ja. Der gleiche Mensch in ein tibetanisches Schweigekloster gesteckt als Koch, vergeht dort. Und das war so eine der Kernerkenntnisse für mich, dass es okay ist, wie Menschen sind. Ja? Die Frage ist ja nur, verwende ich dieses Talent artgerecht? Ja? Verwende ich es denn dort, wofür es vorgesehen ist? Und ich für mich bin dann damals drinnen gegangen, also ich war völlig geflasht, dass ich das, also das war nicht so ein Moment, wo das da war, sondern irgendwann hat sich das gebildet.
Das geht mit der Zeit.
Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ne, warte mal. Menschen inspirieren und reden, wie wär's Keynote-Speaker, Redner auf der Bühne, professionell. Nicht, also ich habe das schon vorher gemacht, aber es war mehr immer so ein bisschen mit ohne Liebe. Ja, ich habe mir zwar den Termin gegeben und habe das gern vorbereitet, aber da war halt kein Ziel dahinter. Es war nur auf der Bühne stehen. Und ich habe dann damals gesagt, okay, wenn ich aus dieser Sache heil rauskomme, aus der Krebssache, dann mache ich das. Dann werde ich professioneller Sprecher. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, es war dann am 1.3.2018 habe ich dann die Gesunddiagnose bekommen. Das ist so quasi mein zweiter Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, ja passt, ich gründe dieses Unternehmen, ich gehe dieser Idee nach habe dann begonnen, mich zu formieren. Also ich habe dann auch schnell feststellen dürfen, ja, worüber rede ich überhaupt? Wer hört mir bei was denn zu? Ja, etwas zu, also im Wienerischen heißt es so schön, kennen und kennen. Also das eine ist kennen und das andere ist können. Ja, aber ich kenne viel, aber worüber darf ich reden? Also worüber kann ich reden? Ja, das hat dann doch nochmal eine Zeit lang gedauert, bis ich mich da gefunden habe. Und bin dann drauf gekommen, ein Thema, das mich schon seit ja inzwischen gut 20 Jahren beschäftigt, ist dieses Spannungsfeld aus Gewohnheit, aus Veränderung und Erfolg. Dieses Dreieck. Und was mir gut gelingt, wo ich mich tief eingelesen habe, ich habe jetzt nie studiert, ja, ich bin weder Therapeut noch irgendein Professor für sonst irgendwas. Ich habe einfach wahnsinnig viele Bücher gelesen, Seminare besucht, Podcasts gehört, Webinare, alles zum Thema, wie gelingt Wandel im Kopf? Wie bekomme ich mein eigenes Denken so hin, dass es mir idealerweise nicht im Weg steht, sondern anschiebt?
Das würde mich jetzt interessieren. Wie ist dir das gelungen damals? Also gehen wir nochmal ganz kurz zurück in dieses Krankenzimmer damals, ja. Weil du dann gesagt hast, ja, du hast darüber nachgedacht, aber und es kam nicht von einem Tag auf den anderen.
Ja, das
ist richtig. Wie bist du dann wirklich drauf gekommen?
Also ich habe natürlich zu dem schon eine Menge Vorwissen mitgebracht. Ja, also ich habe auch bedingt durch meinen Beruf, dass ich, also ich habe immer schon irgendwie sehr teure Projekte verkauft, beraten, betreut. Und da war es halt einfach immer so, also meine Ansprechpartner waren immer irgendwelche Unternehmensvorstände, Chefs, sonstiger Art. Und da habe ich schon sehr viel Ausbildung mitbekommen, wie Kommunikation funktioniert, wie Veränderungen funktionieren. Das hat mich ja immer schon beschäftigt. Und im Krankenbett dort damals, wo ich damit konfrontiert war, Schmerzen auszuhalten. Also ich war, wie die Medizin nennt sowas dann ausmedikamentiert. Also es gab kein weiteres Medikament mehr für das Beherrschen von Schmerzen. Also man muss sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wo hat es mich erwischt? Mich hat es am Hals, also eigentlich in der Zunge, im Zungengrund erwischt. Das ist der Teil der Zunge, nicht der oben, der aus dem Mund rausschaut, sondern der hinten versteckt ist, der sorgt für das Schlucken. Ja? Ist ein ganz ein starker Muskel, die Zunge, und dort drin ist dieser Krebs gesessen. Und eben das alles hat dazu geführt, diese Bestrahlung, dass das dort halt hochgradig entzünden ist und eben nicht gescheit funktioniert. Und dieses dieses im Krankenhaus liegen, ja, und dann darüber nachdenken, wie das geht, ja, hat eben dazu geführt, dass ich mir diese ganzen Mittel aus der Vergangenheit davor wieder in Erinnerung geholt habe, ja, wieder zurückgeholt habe und mir überlegt habe, ja, was habe ich denn eigentlich alles gelernt? Und das war eigentlich ganz schön viel, was ich in meinem Leben gelernt habe. Und dann habe ich gedacht,
jetzt also könnte. Du meinst jetzt nicht diese klassischen Ausbildungen?
Ja, doch, auch schon. Okay. Ja, die waren da auch dabei, aber es war ein bisschen so, also bitte nicht despektierlich gemeint, es war ein bisschen so wie eine Reifeprüfung. Funktioniert denn das Zeugs? Für mich. Ja. Und habe dann begonnen, daran auszuprobieren. Ja. Habe aber dann festgestellt, dass das eben, dass der Kopf dann doch nochmals anders funktioniert als diese Methoden. Und habe mir dann halt gefunden und ein paar wesentliche Elemente für mich gefunden. Und eines der Kernelemente war zum Beispiel Information schafft Sicherheit.
Ganz ein wichtiges Thema bei Krebs.
Genau. Also mir war das vorher nicht bewusst. Ja. Ich gebe auch da ein konkretes Beispiel. Als mir diese Diagnose gestellt worden ist und Zungenkrebs vermutet worden ist, war das aber eben nur eine Vermutung. Ja. Jetzt denkt man sich, na ja, dann ist es ja noch halb so wild. Nein, ist es nicht. Im Kopf steht die ganze Zeit, nein, ist es jetzt, ist es nicht, ist es jetzt, ist es nicht. Ja. Du gehst die ganze Zeit irre damit. Und die haben mich dann Tage später nochmals ins Krankenhaus geholt zu einer Biopsie, ja, um einfach abzusichern, ist das wirklich. Ja, also da sind sie mit einem Röhrl in zur Zungengrund hinter und haben da was entnommen. Und das Spannende war, als dann die Krebsdiagnose bestätigt wurde, ja, also der Auslöser bei mir war HPV, HPV-16 in dem Fall, also das, was bei den Frauen für den Gebärmutterhalskrebs oft sorgt bei Männern im viel selteneren Fall, aber dann unter anderem für Zungengrundkrebs.
Und du wusstest doch auch nicht, dass du HPV-positiv bist.
Genau, du hast keine Ahnung davon gehabt. Ja. Und als ich diese Information auf einmal hatte, ja, es ist Zungengrundkrebs. Also eigentlich eine schlechte Nachricht, ja. Aber auf einmal ist es mir gut gegangen. Ich habe mir gedacht, hey, endlich kann ich was tun. Die wissen es und ich weiß es auch. Ja. Und das habe ich mitgenommen daraus. Wenn immer ist irgendwie, heute noch, wenn ich irgendwie mich unrund fühle, dann denke ich mir, warte mal, Wolfgang, dir fehlt irgendeine Information. Information schafft Sicherheit. Und mit diesem Blick auf die Sache drauf kann ich sagen, was ist denn mein Bedürfnis? Und dann gehe ich dem eben nach. Ja, das habe ich natürlich inzwischen schon gut geübt. Das war eins dieser Dinge.
Du hast jetzt beschrieben, eben, wie diese Diagnose gesichert wurde. Mhm. Hast du dich davor auch schon informiert über die möglichen Verdachtsdiagnosen?
Ja, also meine Oberärztin, die mir da die Diagnose gestellt hat, übrigens eine sensationelle HNO-Ärztin in Niederösterreich, ich habe dann gefragt, naja, wie viel Prozent Überlebenschance habe ich? Ja? Und die hat ganz salopp gesagt, Herr Bosch, ich sage Ihnen garantiert keine Prozentzahl, weil an die hängen sie sich auf, ja, und dann stimmt's vorne und hinten nicht. Ich sage Ihnen, die Behandlung ist hart. Sie ist wahrscheinlich härter als bei vielen anderen, aber sie ist tendenziell gut heilbar. Und sie hat mir dann auch gleich im gleichen Atemzug gesagt, und ab sofort ist das Internet für Sie verboten. Sie dürfen googeln die Krebshilfe und Ernährung bei Krebs, weil das werden Sie brauchen. Und ich habe mich dran gehalten. Und der Rat war Gold wert.
Gescheite Ärztin.
Ja, absolut. Absolut. Also wer gerne einmal von dir behandelt werden möchte, ich gebe dann dir die Daten gern weiter.
Kontakt, ja. Ja,
genau. Also wirklich großartig. Nein, das eben nochmals mit Blick auf diese Informationsschaftssicherheit. Ja. Du bekommst nämlich ja durch das Internet auch unsagbar viel Information, die du als Laie gar nicht aussortieren kannst. Es gelingt nicht, weil dir das Wissen fehlt. Und dann kriegst du die falschen Dinge viel zu schnell in meinen falschen Hals. Ja? Und deswegen habe ich mich penibel daran gehalten und einfach gesagt, okay, Informationslieferanten sind für mich das Tumorboard. die einzelnen Ärzte in meinem Behandlungsteam. Ja. Also ich hatte einen hauptbehandelten Arzt, eine Ärztin, die für die Bestrahlung war, einer für die Chemotherapie und so weiter. Also und an die habe ich mich gehalten.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter per E-Mail mit den Lessons Learned, einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen zu Krebs, Hintergrundinfos zum Projekt und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.
Du hast das für dich jetzt beschrieben, wie das für dich war, dieses Information schafft Sicherheit. Mhm. Kannst du das beschreiben, wie sie das angefühlt hat?
Du meinst bei der Diagnose da? Das ist ein vielleicht ein bisschen schräg zu beschreiben, ja, weil eigentlich ist es ja schlechte Nachricht, ja, wenn dir jemand sagt, ja, du hast wirklich Krebs, ja. Und was man dazu sagen muss, vielleicht ein bisschen, bei mir gab es damals keine Verneinungsphase, ja. Also ich habe nicht gesagt, das kann ja jetzt nicht sein, bei mir, wieso denn ich, ja, das gab es bei mir zu keinem Zeitpunkt, interessanterweise.
Hast du eine Idee, warum?
Du stellst gute Fragen.
Danke.
habe ich eine Idee, warum? Na, also ich habe oft drüber nachgedacht, warum, also dass sie nicht da war, aber dieses Warum habe ich mir eigentlich, ich glaube, über das darf ich nochmals nachdenken.
Ich finde das total spannend, weil das höre ich oft in Gesprächen mit anderen KrebspatientInnen. Und ich kenne es aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, ist immer wahnsinnig oft diese Warum-Frage gestellt.
Okay.
Bin ich dann darauf gekommen, dass es nichts bringt.
Was sein kann, ist natürlich, also HPV, also Herpes, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich anzustecken. Ja? Und meine Ärzte haben damals gesagt, das kann zwischen 10 und 30 Jahre her sein. Das geht sich einfach aus mit diesen Herpesviren. Ja, also da brauchst du einen langen Kalender, um dir das alles anzuschauen. Ja, und es reicht halt schlichtweg auf irgendein, also ich komme viel in der Welt herum, ja, durch meine Dienstreisen, dann greifst du auf irgendeine Türschnalle, das nächste an die Nase und das Thema ist schon erledigt. Ja. Also das ist, nein, ich habe mir nie die Frage gestellt, das warum ich, ja. Sondern es war, also eben auch nachdem die Diagnose gestellt worden ist und ich quasi wieder da war aus dem Schwarz, habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, und das, also nein, die habe ich.
Ja, spannend.
Dann muss ich echt nochmal nachdenken. Danke.
Wir hören uns dann wieder.
Ja, genau. Also ja, dieses Information schafft Sicherheit war eines, was ich für mich erarbeiten konnte. Im Sinne von festmachen. Ein zweites war noch, das sie auch immer wieder hervorgetan hat, ich bin grundsätzlich jemand sehr unsteter. Ja, also ich mag die Veränderung. Ich habe aber für mich lernen dürfen, das geht nur, wenn du immer irgendein sagen wir, sicherndes Gegengewicht hast. Ja, also ich kann hohe Risiken nehmen, wenn ich weiß, was ist mein Gegengewicht dazu. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt war meine Familie einfach ein unsagbar gutes Gegengewicht. Ja. Ich habe meine Krebskrankheit sehr offen vor mir hergetragen. Ja. Ich habe das nicht verschwiegen, gar nicht, im Gegenteil. Ja. Das Erste war, also in dem Krankenhaus war, da haben die sofort gesagt, du kriegst eine psychologische Betreuung, wenn du magst. Sag ich, hey, super. Ja, weil vielleicht hat es jeder, der Psychologe, schon x-fach gehört, ich habe zum ersten Mal Krebs. Ja, und ich wusste nämlich tatsächlich eine Frage nicht zu beantworten und das war, wie sage ich es meinen Kindern? Mein Sohn und meine Tochter, die waren damals 16 und 10, glaube ich, muss das gewesen sein. Ich wusste, wie sage ich es meiner Frau, meinen Eltern, meinen Schwestern, habe ich alles im Kopf gehabt. Nur bei den beiden hatte ich keine Antwort.
Die Psychologin oder der Psychologe, der hat dir dann dabei geholfen?
Ja, genau. Also ich hatte mir dann erlaubt, die ganze Zeit während meiner Therapie, also das ging, ja, dann wir reden von knapp einem Dreivierteljahr, hatte ich immer psychologische Betreuung dabei. Ja? Und da bin ich super dankbar dafür. Ja? Also da darf man wieder sagen, danke Österreich. Ja. Wenn sicherlich dieses Sozialsystem die eine oder andere Macke hat, ja, aber an der Ecke, da bist du safe, ja. Du musst es nutzen, ja, das Angebot, dann hilft es dir auch. Und da konnte ich mir eben einerseits kommunikativ diese Sicherheit schaffen, ja, und andererseits war die Familie da. Du wirst mit seiner Diagnose bei deinen Eltern sofort wieder das kleine Kind, ja. Das, um diese sich sorgen, ja. Ich meine, ich war 45, ja. Das ist, da hast du deinem Papa und deiner Mama ein anderes Verhältnis, ja. Aber zu dem Zeitpunkt.
Wie hast du da wieder rausmanövriert?
Das eigentlich gar nicht. Also ich, im Gegenteil, es hat sich daraus eine viel tiefere Beziehung zu meinen Eltern ergeben, ja. Wir waren sicherlich früher, etwas distanzierter zueinander, ja. Aber seither, also ich würde das nie wieder hergeben wollen, ja. Vor allem eben mit dem Blick, irgendwann sind die halt nicht mehr da, ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass sich da wieder eine Beziehung entwickelt hat, ja. Also gut, man darf auch dazu sagen, in meinem Fall ging es gut aus, ja. Also ich habe das Glück gehabt, ja, an der Stelle. Und ja, da war halt einfach wieder diese Nähe da, ja. Ich habe natürlich auch gemerkt, wer damit überfordert ist, mit dieser Situation in meinem Umfeld. Es gibt Menschen, die es einfach nicht hinkriegen für sich, ja. Und das ist okay. Mhm. Die sind okay, diese Menschen, dass sie es für sich nicht hinbekommen.
Aber die waren nicht in der Familie, weil du hast gesagt, die Familie war ja für dich diese,
ja,
diese
sichere, ja, also die Anker. Kernfamilie war einfach da. Also
deine Kernfamilie plus
genau,
Eltern.
Genau, die haben einfach echt dafür gesorgt, dass ich mir um nichts Gedanken machen muss. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch, ich habe vorher immer dafür gesorgt, dass ich die entsprechend abgesichert bin, also was Versicherungen angeht und so etwas. Ja. Dadurch hatte ich keine finanziellen schweren Nachteile. Ja.
Keine Sorgen.
Ja, genau. Das macht einfach unglaublich viel aus. Aber ebenso den Rest, also meine Frau hat dafür gesorgt, dass ich mich um nichts kümmern muss. Um gar nichts. Ja. Das hat natürlich.
Ist sie Ärztin?
Nein, überhaupt nicht. Also sie arbeitet im medizinischen Umfeld, ist Ordinationsassistentin, aber die hat das einfach so gut unter Kontrolle gebracht. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, ja, aber das ist so, sie hat es einfach exzellent gemacht. Ja. Ich musste mich nicht kümmern darum. Und deswegen ist ja dann ein bisschen dieser Raum entstanden für dieses Wolfgang, denk über dich selbst nach. Also die Medizin hatte einen Plan für mich. Die haben gesagt, schau, Montag bis Freitag gehst dahin. Und also Samstag, Sonntag hat der Krebs ja Urlaub, ja, also oder frei. Ja. Und dann geht es wieder Montag bis Freitag los. Ja. Und dann gehst halt in die Bestrahlung, die war halt täglich. Und alle 3 Wochen habe ich Chemotherapie bekommen. Und die haben einen Plan für dich. Und dann hat auch meine Frau eben dafür gesorgt, dass ich da freigestellt bin, also die hatte ihren Plan und auf einmal war eben ich frei, ja, also und das war unsagbar gute Sicherheit für mich, ja, ich konnte es nehmen halt.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Kommunikation, weil für viele ist das eine große Überwindung, es der Familie zu sagen, vertrauten Personen zu sagen, sich da zu öffnen, eben auch aus diese Angst, was du jetzt beschrieben hast, dass manche dann überfordert sind damit, wenn du erzählst. Das hat eine gewisse Konfrontationsangst da. Wie hast du das damals deiner Familie erzählt?
Also ich habe dann nicht lang rumgemacht. Ja. Ich habe das ihnen klipp und klar gesagt, dass eben, also sie wussten natürlich über diese Operation Bescheid vorher, ja klar. Und dann haben sie natürlich alle gefragt, wie geht's dir denn so? Und das war für mich der logische Einstieg, dort zu sagen, also man hat da was gefunden, ja. Das war wahrscheinlich sehr einfach zu transportieren an der Stelle. Ja. Und ich habe ja für mich auch entschieden gehabt, vorher schon, dass ich es eben nicht verheimliche oder so irgendwas. Ja. Weil mir mein hauptbehandelter Arzt schon klar gemacht hat, das ist kein Spaziergang, ja. Der da auf mich zukommt. Und ja, da habe ich scheinbar für mich irgendwie unterbewusst entschieden, das zu kommunizieren. Ja. Also was mich überrascht hat, und da stimme ich mit dir völlig überein, ja, dass sich viele schwer tun damit. Nachdem ich so offen umgegangen bin damit, haben sich ganz viele andere bei mir in den Gesprächen, wie sagt man da, geoutet, ja, dass sie auch Krebs hatten oder haben. Und das waren Menschen aus meinem Umfeld, ja, wo ich mir denke, so, eigentlich das hätte ich wissen kennen müssen sollen. Ja. Also da war ich echt überrascht, wie viele das sind. Ja. die sich dann aber eben durch meine offene Art dann auch dafür entschieden haben, das für sich offen auszusprechen, mir zumindest gegenüber. Ja. Ich glaube aber, um deine Frage zu beantworten, ich habe da gar kein echtes Rezept gehabt dafür. Ich habe es einfach irgendwie für mich intern entschieden, es eben nicht zu verbergen. Ich meine, vielleicht liegt es einfach daran, Plappermaul und stillhalten. Vielleicht ist es das die Erklärung dafür.
Das heißt, du hast davor eigentlich auch nie so gesundheitliche Dinge irgendwie...
Schon wieder so eine gute Frage.
Für dich behalten.
Nein, ich war aber auch immer ziemlich gesund. Also ich habe eigentlich nie was gehabt. Ja. Deswegen ist auch diese Zäsur, so wie du das sagst, ja, da. Aber ich war immer schon sehr offen. Ja. Das ist einfach eine Haltung gewesen von mir. Ja.
Du hast gesagt, die psychologische Unterstützung hat dir geholfen im Gespräch mit den Kindern. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz sagen, wie du es dann ihnen erzählt hast?
Ja.
Oder waren die auch mit dabei, so bei einer großen Verkündigung?
Nein, also jedem oder kleine Gruppen, also meine Eltern zum Beispiel, gemeinsam gesagt, aber das war immer isoliert, ja, weil mir natürlich schon klar war zum damaligen Zeitpunkt, das bringt eine Verwerfung im Leben der anderen mit. Also ich habe ja auch, weißt du, als Krebspatient, da kommt immer dieses Wort Betroffener zu sein, ja. Ich habe das für mich ein bisschen weiter verarbeitet, weil auch meine Familie ist betroffen. Meine Eltern sind betroffen. Ich bin der Befallene. Ja, also das habe ich nochmals unterschieden und mir war eines klar, dass wenn ich das kommuniziere, dann sind die als Betroffene auch betroffen. Ja, und das wird was mit ihnen machen. Ja, und deswegen habe ich das in sehr kleinen Kreisen gefasst, so dass ich diese Kommunikation, mir war wichtig, dass die anderen es verstehen, ja, soweit das geht. Und um das habe ich mich dann schließlich gekümmert. Bei den Kindern habe ich, also da wusste es meine Frau schon einige Tage, da war ich dann, ich glaube schon zweimal oder dreimal bei der Psychologin dort und die hat mir geholfen, das tatsächlich, ich sage das Satz für Satz aufzuschreiben. Ich habe den Zettel auch noch, ja, weil ich so nervös war, dass es mir wichtig war, es Wort für Wort aufzuschreiben, ja, dass das meine Kinder gut nehmen können, ja. Und das Spannende war, dass ich das für mich sogar damals falsch eingeschätzt habe, wer denn was wie auffassen wird, ja. Und deswegen war diese Betreuung einfach so wichtig, ja. Denn sie hat mir den Raum gegeben, also ich hatte so eine Art roten Faden, wo ich mich anhalten konnte, ja.
Wurde die Sicherheit?
Genau. Und ich konnte dann eben diese Information so geben, dass die anderen sie nehmen konnten und hatte auch noch genug freie Denkkapazität, ihnen zuzuhören. Mhm. Und so ist es dann gelungen, dass das wirklich, gut nehmbar war, ja.
Das haben wir den Kindern ja nicht da, aber ja. Wenn du versuchst, das zu beschreiben, wie haben sie es aufgenommen? Du hast gesagt, gut nehmbar, aber
ja.
Wie haben sie reagiert?
Da fällt mir auf, ich habe vorher das falsche Alter gesagt zu dem damaligen Zeitpunkt, weil mein Sohn war damals beim Bundesheer an der Grenze, ja. Und da dachte ich, ja, der Alexander macht das schon, ja, geht schon. Aber tatsächlich hat sich der schwerer getan damit als meine Tochter, die Katharina. Die hat das viel strukturierter abgearbeitet. Ja. Also ich habe zum Beispiel 35 Bestrahlungen bekommen. Ja. Und ich habe dann von ihr einen selbstgebastelten Kalender bekommen, so eine Art Motivationskalender, ja, zum Abreißen mit Sternchen. Und der war halt von 35 bis 1 durchnummeriert oder bis 0. Ja. Und dann sind so Sprüche draufgestanden wie, du hast schon 10 Bestrahlungen geschafft oder so irgendwas. Ja. Oh, oder heute ist der Geburtstag von dem und dem. Ja. Und da war ich echt geflasht. Also das ist halt ein Blickwinkel. So bekommst du als Elternteil halt üblicherweise deine Kinder nicht zu sehen. Hm. Dem Alexander hat wahrscheinlich geholfen, dass er zu dem Zeitpunkt einen Großteil der Zeit nicht da war, weil er halt an der Grenze war für seinen Militäreinsatz. Aber wir haben halt stetig kommuniziert, ja. Und das, also das ist etwas.
Dann getextet oder?
Ja, genau. Diese wenigen WhatsApp, die durchgekommen sind, ja, da waren seine mit dabei, ja. Der ist natürlich auch an der Grenze gestanden, der ist nicht, die haben Einsatz, ja. Da ist nicht viel mit hin und her schreiben. Der war dann ein paar Mal auf Besuch, ja. Das hat dann dazu beigetragen, dass jeder für sich die Situation so verarbeiten konnte, weil eins ist auch ganz klar, das ist auch eines dieser Learnings. Veränderung braucht Zeit. Das ist etwas, wir wünschen uns das immer so sehr, dass es dann schnell geht. Ja? Also von der Diagnose zur Gesund-Diagnose, ja, so in 100 km/h oder so irgendwie. Ja? Aber tatsächlich passiert die Veränderung ja dazwischen, zwischen dem Start und dem Ende. Ja? Und die Kunst liegt dabei, eigentlich diese Zeit zwischen Start und Ziel auszuhalten. Ja? Und je besser du diesen Raum aushalten kannst, umso eher gelingt es dir auch zu adaptieren, dich anzupassen, ja, dich neu zu formieren. Und das hat sicherlich geholfen, auch meinen Kindern diese Zeit zu bekommen, dass sie sich anpassen, ihr Denken anpassen, ihr Verhalten anpassen. Ja, so würde ich das beschreiben. Ja.
Würdest du dann sagen, dass du ein besonders geduldiger Mensch bist?
Nein. Nein, also.
Hast du jetzt gerade so angehört?
Ja, ich unterscheide zwischen Durchhaltevermögen und Geduld. Ja, also um das zu präzisieren, Geduld ist etwas abzuwarten, ja, nichts zu tun und abzuwarten. Durchhaltevermögen ist das Gleiche, nur dass man aktiv etwas tut.
Ja. Was hast du getan?
Ich habe mich damit beschäftigt, wie Veränderung funktioniert. Ich habe in dieser Zeit, in diesem Krankenhaus, nochmal unsagbar viele Bücher gelesen. Mir war das echt ein Anliegen, für mich zu klären, wer bin ich? Also eine Freundin hat mir diese Frage gesendet.
Das ist ja spannend.
Sie hat geschrieben, Wolfgang, wer bist du? Und ich habe dann halt damals so, ja, wie soll ich sagen, so, ja, Familienvater, Athlet, ja, Musiker, solche Dinge zurückgeschrieben. Und sie hat gesagt, ich habe nicht gefragt, was du tust, ich habe gefragt, wer du bist. Und diese liebe Freundin aus Ungarn, die, beste Grüße, die hat damals hartnäckig nachgefragt, ja, und mich da auch nicht losgelassen. Und das hat mir geholfen, die Frage gut zu verstehen, ja. Und ich weiß eben von mir heute, ich bin ein achtsamer, ein respektvoller Mensch. Ja. Mir ist der Mensch immer wichtiger als alles rundherum. Ja. So habe ich begonnen, ein Wertekorsett für mich zu bauen. Wer bin ich denn? Dieser unverbogene Wolfgang. Ja. So, das hat damals eben begonnen, da diese ganze Geschichte. Und so habe ich mich eben ganz viel mit dem Thema Veränderung auseinandergesetzt im Krankenbett. Und so eben begonnen für mich schon damals die Situation zu bearbeiten und verarbeiten.
Du hast jetzt von Büchern gesprochen. Gab es da ein bestimmtes Buch, das du empfehlen würdest, das dich besonders vorangebracht hat?
Ja, tatsächlich. Also tatsächlich ist interessant. Du stellst interessante Fragen. tatsächlich gibt es ein Buch. Das war jenes, das ich gelesen habe zwischen der Diagnosevermutung und der Bestätigung der Diagnose. Ich habe mir, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, erlaubt, also die haben mich dann ja nachher nochmals aufgenommen, für, ich glaube, 4 oder 5 Tage, habe ich mir erlaubt, für 3 Tage über das Sterben nachzudenken. Beim Krebs hängt halt dieses Price Tag, dieses Sterben-Schild so prominent dran. Ja. Dabei will ich aber immer auch aufmerksam machen, es gibt Dinge, die sind weit tödlicher, ja, und die lassen sich vielleicht nicht so gut behandeln, sind nicht so sichtbar, vor allem dann, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Ja. Aber bei Krebs sind wir halt alles so konditioniert, das hängt das Sterben mit dran. Und ich habe mich damals dafür entschieden, 3 Tage über das Sterben nachzudenken.
Warum 3 Tage?
Ich habe keine Ahnung. Also ich mag Primzahlen, Ja, also ich mag die 1, die 3, die 7, die 11, ja. Das sind, die sind so unique, ja. Du kannst sie eben nur durch sich selbst oder durch eins teilen. Und ich habe gesagt, na, 3 Tage denke ich darüber nach. Und ich hatte vorher ein Buch vom Strzelecki gelesen, The Big Five of Life. War okay, ja. Aber in dem wurde dann zum Schluss in dem Buchcover empfohlen, das Café am Rande der Welt. Mhm. Und das war das Wow-Buch, ja. Ein recht dünnes Buch, einfach geschrieben, schnell zu lesen, aber mit sehr tiefgründigen Fragen. Und zwei davon, die habe ich für mich dort herausgearbeitet. Die anderen waren damals noch nicht zu beantworten für mich. Aber eine der Fragen war zum Beispiel, hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst vor dem Sterben? Habe ich mir dann gefragt und habe dann für mich so herausgearbeitet. Habe gesagt, na, eigentlich vor dem Tod selber fürchte ich mich nicht. Aber vor einem etwaigen Dahinsiechen davor, ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Ja. Also eben so Demenz, Alzheimer, Pflegebedürftigkeit, ja, also davor habe ich Bammel, ja. Das Sterben selber, dann, da darf jeder selber glauben, was dann nachher und davor ist, ja. Aber das hat man nicht so viel ausgemacht. Also habe ich gesagt, nein, das Sterben macht mir nichts aus. Und die zweite Frage war, hast du ein glückliches Leben geführt? Ein glückliches und zufriedenes Leben. So, und dann habe ich ja dort in mich hineingehört und gesagt, ja, also natürlich kann man das eine oder andere besser machen, aber für mich war es echt in Ordnung. Ja, also das war so, ja, konnte ich beantworten. Und das hat mir irgendwie eine Sicherheit gegeben. Ich kann dir auch nicht erklären, wie, ja, aber dieses war das Buch, also wenn sich jemand tatsächlich mit dem, also ich muss jetzt gar nicht mit dem Sterben sein, sondern mit dem Sinn des Lebens für sich selber, ja, mit seinem Dasein auseinandersetzt, dann ist das eines der richtigen Bücher, das ich empfehlen würde.
Kleine Zusatzfrage, wenn du zu diesen 3 Tagen nachdenken, ja. Hast du einfach hingelegt und gesagt, okay, die nächsten, jetzt muss ich kurz rechnen, 72 Stunden, denke jetzt drüber nach, oder bist du da irgendwie strukturiert vorgegangen?
Nein, völlig impulsiv. Also okay. Ich hab nur dieses Buch geschnappt gehabt, ja, das schon.
Okay, das war in diesen 3 Tagen.
Ja, genau, okay. Genau. Die habe ich in diesen 3 Tagen gelesen und darüber nachgedacht und dann für mich eben diese beiden Antworten gefunden und gesagt, ja, das passt, reicht für mich. Ja.
Welche Gespräche, Momente, Erlebnisse, you name it, sind besonders wichtig für dich?
Also mich befriedigt unsagbar im Kopf, überhaupt das Gespräch zu führen. Ich habe erleben dürfen, erlebe auch immer wieder, dass es manchmal schwer fällt mit dem Reden. Selbst wie auch anderen. Ja. Und insofern finde ich jedes Gespräch wertvoll. Solange es eben der Sache dient, ja. Das kann ein informatives Gespräch sein, wo man jemanden informiert. Es kann ein Gespräch sein, wo man Fragen einholt, Antworten einholt, wo man Fragen stellt. Ja. Ich denke, dass darüber reden, das sich öffnen, bringt so viel Wert. Ich möchte auch erklären, warum. Ein Großteil unseres Tages passiert in unserem Kopf, im Unterbewusstsein. Ja. Da huschen Ideen durch, Ängste durch, Befürchtungen, Hoffnungen, alles dadurch. Ja. Und die Herausforderung dabei ist, wir bauen gleichzeitig darin unsere Welt. Das ist grundsätzlich gut, ja, dieses Verhalten. Es ist menschlich. Die Problematik ist aber dort, wo du in eine Spirale hineingerätst, in eine Abwärtsspirale, die dich tiefer und tiefer zieht, wird erst durch das gesprochene Wort die Sache laut, sie wird echt. Ja. Erst dann bekommt auch eine Befürchtung eine Stimme, wo jemand Dritter reagieren kann und sagt, hey, das ist ja ganz anders. Ja? Oder ich hätte noch einen Blickwinkel für dich. Oder du selber stellst fest, also deswegen sind Selbstgespräche gar nicht so verkehrt. Ja? Wo man selber das laut ausgesprochen hat, naja, aber eigentlich so will dieses ja nicht. Ja? Insofern möchte ich es so beantworten, ich glaube, jedes Gespräch ist wertvoll, solange es eben der Sache dient. Also eben meinen Sorgen oder meinen Bedenken oder meiner Freude. Ja? Also auch Freude mitzuteilen, Lob mitzuteilen. Ja? Ich glaube, ich würde sagen, ja, jedes Gespräch ist lohnend.
Gibt's etwas, worüber du noch nie gesprochen hast?
Habe ich schon erwähnt, dass du gute Fragen stellst? ja, also tatsächlich habe ich mir, ich habe mir inzwischen Gedanken darüber gemacht, über was ist Liebe. Habe aber bis zu meinem 50. Lebensjahr darüber, also sage ich mal, in der Tiefe, in der epischen Breite, für mich nie nachgedacht. Ja, über das habe ich nachgedacht.
Hast du da schon was rausgefunden?
Für mich, also ja, Liebe ist etwas hochgradig Persönliches. Wie man
für sich. Du meinst individuell?
Ja, genau. Also individuell, wie man sie empfindet, was für jemanden liebevoll ist. Und also für einen selbst und wie eventuell auch sein Gegenüber Liebe empfindet. Und wir werden in einer Welt groß, hier in Mitteleuropa, sage ich jetzt einmal, die sehr früh beginnt, einen Begriff von Liebe zu initiieren, wie denn Liebe so funktioniert. Das fängt im Elternhaus an, natürlich, geht über Freunde, Schule, alles Mögliche und so weiter. Und die ist in einem gewissen Rahmen, ja, nennen wir es geframed. Ja. Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass sie zu dir passt, diese Liebe. Ja. Und über das denke ich gerade nach, wie das für mich so funktionieren kann, dass ich erfüllt lieben kann.
Ja. Ich glaube, wir machen echt nochmal irgendwann mal ein Follow-up.
Gerne, herzlich gerne.
Würde mich interessieren, da mehr darüber zu erfahren.
Ja, gerne.
Was würdest du sagen, welche Gefühle so in Summe in deinem Leben eine Rolle spielen? Du hast vorhin Angst und Sorgen und so angesprochen, aber auch die Sicherheit.
Gute Frage. Welche Gefühle spielen in meinem Leben eine Rolle? Ich würde es mal so beantworten wollen. Begeisterung ist wahrscheinlich mein alleroberstes Gefühl. Begeistert sein und zu begeistern, sich begeistern lassen, ja, genauso wie andere mitnehmen. Das ist sicherlich eines, wenn nicht das oberste Gefühl in mir. Motivation gehört da dazu, ja. Liebevolligkeit gehört da dazu, ja. Passion, das sind alles so Gefühle, die für mich diesen positiven Touch dabei haben. Ja. Im gleichen Zug gehören inzwischen auch für mich Ängste dazu, ja. Sorgen, die uns herumtreiben, die eben oft nicht diese Bühne bekommen, wie diese positiven Gefühle. Ja. Ich schaue auf Social Media, ja, das weiß ich jetzt nicht, nimm mal beispielhaft Instagram her, ja, oder nimm LinkedIn her, ist völlig egal, ja. Da steht, wie toll sie nicht alle sind. Und ich bin dort ja auch, ja. Du siehst auch meine tolle Welt, ja. Tatsächlich passiert ja aber viel mehr als diese wenigen tollen Momente. Und da gehören diese Sorgen, diese Anstrengungen, die man unternimmt, um für sich zufrieden und erfolgreich zu sein, die gehören ja genauso dazu. Nur wie transportiert man die? Vor allem, wie transportiert man sie zu einem Zeitpunkt, wo man sie gerade erlebt? Und das ist dann oftmals schwierig und deswegen gehört auch das dazu, die Sorge, das Bedenken. Ja. Gebunden ist aber das an den einen Teil, den ich vorher gesagt habe, es muss darüber geredet werden. Also es muss geredet werden können, also der Raum muss dafür da sein, dass du dich öffnen darfst und kannst, problemlos und so angenommen wirst, wie du bist. Und das andere ist eben, dass es dann aber auch tun. Ja? Also sich dann tatsächlich ein Herz zu nehmen und sagen, ich habe da was, das beschäftigt mich. Mhm. Ja?
Redest du dann auch im Außen drüber oder nur im Privaten?
Auch im Außen, mhm. Ja. Ich habe da keine besondere Methode. Ich gehe da einfach sehr offen ran an diese Sachen. Ich würde sagen, ich bin jetzt kein verschlossenes Buch. Ja. Ich bin ein sehr offener Mensch, was sowas angeht. Ich denke mir auch immer, Impulse von außen können für mich eine Chance sein, mich besser einzurichten, es mir selbst besser herzurichten, ja, mich besser zu machen. Und auf dieser Suche bin ich, mich besser zu machen. Diesen unverbogenen Wolfgang einfach kennenzulernen und den auch auszuleben. Ja. Das ist das, was mich, also das ist so mein, wie sagt man das so, der Lebenssinn da dahinter. Ja.
Du hast vorhin auch sehr viele positive Attribute genannt und Emotionen und aber zugleich gesagt, die sind nicht immer da. Mhm. Wie hast du für dich ein Mittel gefunden, dort dann wieder hinzukommen, die Begeisterung zu spüren, die Freude zu spüren, diese Neugier zu haben?
Ich frage mich immer wieder, was führt mich in dieses Gefühl? Was führt mich in diese Angst? Wie baue ich mir die Angst? Ja, wie baue ich mir die Sorge? Diese Frage ist gut, ja, habe ich von einer wirklich guten Therapeutin gehört. Wie baue ich mir meine Angst? Und denn sie führt mich dazu, mir zu überlegen, ja, wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich mich da fürchte? Ja, und über diesen inneren Dialog, ja, kann ich mich strukturiert ein bisschen dahin arbeiten, dass ich sage, was motiviert denn dieses Gefühl? Ja? Und du erinnerst dich, Information schafft Sicherheit. Wenn ich die Information habe, was die Ursache für etwas ist, ja, dann kann ich dort auch so grundsätzlich ansetzen. Ja, das hat nur immer genug Schwierigkeiten. Ja, wie mache ich das und welches Format und darf ich das überhaupt? Kann ich das? Also Menschen erlauben sich ja oft ganz viel nicht. Ja, also und ich gehöre da ja leider auch dazu. Ja, das sind eben einfach, ja, so funktioniert unser Gehirn nun mal, ja, dass es manche Dinge einfach da wegdrückt und sagt, nee, bleib sicher dort, wo du bist, in deiner Gewohnheit. Aber da entsteht dieser Raum, es eben tun zu können und sich das zu erlauben, zu sagen, okay, meine Angst entsteht, also jetzt nehmen wir den Krebs nochmal her, ja, da ist natürlich, also Plappermäulchen und der kriegt Zungenkrebs, ja, so, haha, ja, also kann man das beleuchten, wie man mag, ja, in mir ist die Angst entstanden, dass ich, und ich sollte ursächlich operiert werden, ja. Also der Krebs herausgeschnitten. Mir hat mein Arzt nur nachher gesagt, also kurz vor der Operation gesagt, nein, das kann er nicht machen, weil sonst schneidet er da irgendwas, einen Lymphknoten an und der streut dann und so weiter. Also sind sie auf die klassische Methode gegangen. Ich hatte, also mir wurde dann gesagt, ich kriege dann dieses, oh, wie heißt das, Tracheo, irgendwas, dieses Ding da in den Hals hinein, wo man dann so Ersatz atmen kann, weil die Zunge dann so anschwillt von der Operation. Und ich hatte tatsächlich die Angst, dass ich nicht mehr reden kann. So, und da habe ich mich dann halt gefragt, okay, woher kommt denn diese Angst? Ja? Die habe ich mir erst gebaut, diese Angst. Ja? Und so bin ich dann halt draufgekommen, ich habe einfach Angst davor, dass ich irgendwann nicht mehr reden kann. Mhm. So, und über diesen Weg, wie baue ich mir die Angst, wie baue ich mir meine Sorge, komme ich auf die Ursache zurück und dann kann ich dort, wenn ich mag, auch ansetzen.
Mir fallen schon wieder 1000 Fragen ein.
Ja,
wir kommen schon gegen das Ende vom Gespräch. Wenn du so zurückblickst auf deine Krebserfahrung und auf die Zeit auch danach, ich nehme an, du bist ja dann auch in Nachsorge gewesen.
Ja, ich bin nicht nach wie vor.
Bist nach wie vor, okay.
Ja, ich war erst vor wenigen Wochen bei meinem behandelten Arzt. Mhm. Der hat wieder das Endoskop ausgepackt, durch die Nase durch, in den Rachen hinunter, hat gesagt, ich soll singen. Da muss ich immer A-I-U singen, ja, solche Dinge. Und dann hat er es rausgezogen und hat gesagt, ja, das sieht sehr gut aus.
Fein, ja. Super, gratuliere.
Danke.
Wenn du zurückblickst auf diese Zeit, welchen Alltagshack hast du für dich gefunden im Umgang mit Krebs, der dich vielleicht immer wieder zurückgebracht hat da in diese Sicherheit, die du beschrieben hast?
Welchen Alltagshack? Du stellst gute Fragen. So, falls ich das noch nicht angemerkt habe.
Echt? Nein, hast du nicht gesagt.
Welchen Alltagshack? Ich glaube, dass eines der Elemente, das mir geholfen hat, ein wenig Gelassenheit in die Sache zu bekommen, ist schlichtweg die Tatsache, was ich vorher auch schon erwähnt habe, Veränderung braucht Zeit. Ich mache sehr viel Sport, ich bin Triathlet, trainiere also viele Stunden pro Woche und wenn ich mal krank werde, dann halte ich das halt kaum aus, weil dann kann ich nicht trainieren. Ja. Und damit ich mich da beruhige, dass alles gut ist, habe ich mir erlaubt zu sagen, dass wenn ich verkühlt war und ich gemerkt habe, ich war 2 Wochen verkühlt, dass es auch 2 Wochen dauern darf, bis ich wieder gesund werde. Und dieses Veränderung braucht Zeit, macht mich unglaublich entspannt heutzutage. Also dieser Hustle ist zu guten Teilen verschwunden, das gibt's noch immer, ja. Aber das ist sicherlich einer der Hacks im Alltag in dieser, und ich komme aus dieser digitalen Welt, ja, die ist unsagbar schnell geworden, ja, die reißt uns selbst, unsere Kinder in einer unsagbaren Geschwindigkeit dahin, ja, und dürfen wir da den 24 Stunden wieder die 24 Stunden zurückgeben. Und es braucht Zeit, hat mir geholfen, aus meinem eigenen Speed herauszukommen und manche Dinge einfach gelassener zu sehen.
Wenn du 3 Wünsche frei hättest, die dir sofort erfüllt würden, welche wären das?
Wow, 3 Wünsche. Normalerweise sagt man da immer als erster Wunsch, das muss unendlich viele Wünsche, ne? So irgendwas.
Das gilt nicht.
Also spontan würde ich sagen, dauerhafte Gesundheit. Denn dir kann alles abhanden kommen, aber Gesundheit ist so essentiell. Das bekommen wir erst mit, wenn uns etwas fehlt. Ja? Wenn uns etwas ganz was Simples, Einfaches fehlt, dann bekommen wir das mit. Ja? Wenn du irgendwas am Auge hast und auf einmal so was Selbstverständliches wie Sehen nicht mehr kannst, wenn du an Tinnitus leidest, ja, dann und eben das Pfeifen deinen Tag überlagert, dann ist Hören echt eine schöne Geschichte, ja. Wenn du jeden Tag gehst und dann hast du auf einmal einen gebrochenen Fuß, komplizierter Bruch, weil es vom Radl gefallen bist oder so irgendwas, dann ist Gehen auf einmal, weißt du, das sind so banale Dinge, so Gesundheit, ja. Es geht natürlich dann bis hin zu irgendwelchen komplizierten Krankheiten, aber ja, Gesundheit, ich würde mir Gesundheit wünschen, ja, bis zum letzten Huster sozusagen, ja. Na, Huster geht dann nicht, wenn es gesund ist, bis zum letzten Atemzug. Das würde ich mir wünschen. Eine erfüllte Liebe würde ich mir wünschen und den Menschen draußen. Einen habe ich noch. Ich glaube, Weltfrieden wäre auch nicht schlecht. Das ist, das glaube ich, wäre auch nicht schlecht, ja.
Das sind sehr schöne Wünsche. Das nächste Mal reden wir dann über die Liebe, oder?
Das können wir garantiert machen. Also ich habe da inzwischen schon, für jemanden in meinem Alter bin ich erfrischend viel eingelernt jetzt, ja.
Wolfgang, vielen, vielen Dank.
Das Herzlichen
war ein
Dank.
Sehr, sehr spannendes Gespräch.
Sehr schön. Danke für die Einladung.
Dankeschön. Für
dich.
Zufriedenheit, Möglichkeiten und Liebe. Das waren die drei bestimmenden Worte von Wolfgang am Anfang des Gesprächs und ich habe sie die ganze Zeit über gespürt. Ich hoffe, du auch. Schreib es mir gerne. Falls du in die Themenfolgen, in denen Wolfgang auch vorkommt, reinhören magst, bitte, das sind sie. Erstens, zweite Meinung, der unschätzbare Wert der abgesicherten Diagnose. Zweitens, Zeit der Wünsche, worauf hoffen Männer mit Krebs, über persönliche Ziele und das Leben nach der Diagnose. Und drittens, psychologische Beratung. Was soll ich denn dort eigentlich erzählen? Wenn dir tiefgehende Gespräche wie dieses gefallen, dann hör auch in die vorige Gesprächsfolge rein. Mit dem Titel Vom Burnout zum Reset. Philosophie und Fahrradbau mit Thomas. Ein sehr, sehr spannender Blick auf Neuanfänge mit vielen philosophischen Statements. Und jetzt bist du dran. Gab es auch in deinem Leben einen Moment, in dem du deine Richtung hinterfragt hast oder hast du einen Aha-Moment aus dieser Folge mitgenommen? Schreib es mir gerne auf Spotify oder Instagram in die Kommentare oder per E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Ich freue mich auf deine Gedanken. Bis zur nächsten Folge. Bis bald.